Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Wunderschön, guten Morgen. Man kann schon fast guten Mittag sagen, eigentlich. 11:30 ist ja schon doch eine ganz schön fortgeschrittene Zeit, sind ja oft sonst. Unsere Gottesdienste, die 10 Uhr sind, sind ja meist dann vorbei. Ich heiße jeden herzlich willkommen. Auch die, die vielleicht selten oder auch vielleicht immer das erste Mal da, ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir steigen gleich in die Predigt ein, keine großen Vorworte drumherum. Wir haben hier bei uns in der Gemeinde, für die, die jetzt vielleicht selten kommen oder wie gesagt das erste Mal vielleicht jemand da ist, eine Predigtreihe gemacht durch ein Buch, durch ins Buch an die Galater. Galater, das ist eine Gegend gewesen oder in Galatien, wo der Apostel Paulus gepredigt hat. Und als dann praktisch dort eine Gemeinde entstanden ist, hat er denen einen Brief geschrieben und darum heißt es Galaterbrief. Das ist kurz der Zusammenhang da. Und das ist heute die letzte Predigt zum Thema Galaterbrief. Ist der Abschluss, 6. Kapitel, und ab nächsten Sonntag fängt eine neue Predigtreihe an. Markus-Evangelium, wollen wir durch Markus-Evangelium durchpredigen. Auch mit nicht so viel Lücken. Galaterbrief hatte doch einige Lücken. Wir gucken, dass es diesmal kompakter wird. Okay. In dem Fall wäre es okay, wenn wir nochmal aufstehen, wenn Gottes Wort gelesen wird. Ich lese den Text, ich mag das ganz gerne, doch als Symbol der Ehrfurcht vor Gottes Wort. Wer eine Bibel hat, kann mit aufschlagen, Kapitel 6, ab Vers 11, schreibt der Apostel Paulus diese letzten Worte. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe aus eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie sich nicht um des Kreuzes Christus verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz Gottes ein, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen. Von mir aus aber sei es fern, mich irgendetwas zu rühmen, als nur im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Jesus Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Richtschnur wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Okay, Amen, das ist der Text. Immer sehr kompakt, Paulus, wo man sich ein oder andermal fragt, Mensch, kann man das auch anders ausdrücken oder einfacher ausdrücken? Aber es ist Gottes Wort und immer eine starke Botschaft drin. Und auch in diesem Text, wo der Galaterbrief abgeschlossen wird, ist eine starke Botschaft drin. Ich hatte es im ersten Gottesdienst auch erzählt, als ich vor 25, 30 Jahren öfter mal auf so Bibelfreizeiten war in Ostfriesland, in Leer. Ich bin ja Hamburger, da muss ich nicht so weit fahren. Von hier ist es ja praktisch fast unmöglich, dahin zu fahren. Es geht schon, aber es ist ja 8-9 Stunden unterwegs. Bei Hans-Peter Grabe, kennt den jemand? Ah, guck an, ja. Also du bist ja Norddeutscher, ne? Von der Vorderkanz so ein bisschen, ne? Genau. Da weiß ich noch, dass er gesagt hatte, weiß nicht mehr vieles von den Bibelfreizeiten, Christen müssen den Galaterbrief kennen. Christen müssen den Galaterbrief kennen, weil der Galaterbrief hat so eine entscheidende Botschaft, die ihn auch von allen anderen Religionen unterscheidet. Natürlich ist das Entscheidendste Jesus Christus, Sohn Gottes, gestorben, auferstanden. Aber was noch entscheidend unterscheidet von anderen Religionen, der Islam kennt Jesus ja zumindest als Prophet, was noch sehr unterschiedlich ist, dass in allen Religionen eben gesagt wird, wenn du eine Verbindung zu Gott haben willst und wenn du mal in den Himmel kommen willst, dann musst du das und das und das und das und das tun und dies beachten. Und wenn es gut geht, hättest du eine Chance, eventuell es zu schaffen. Und das Evangelium sagt eine ganz andere Botschaft. Das Evangelium sagt, im Römer 4, Vers 5 im Römerbrief sagt Apostel Paulus, demjenigen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen gerecht spricht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit von Gott angesehen. Das muss man immer wieder stark betonen. Ich betone das immer wieder hier, weil das komplett anders ist, als man sonst denkt. Und auch als viele Christen immer noch denken, wie der Glaube zu Jesus aussieht. Schaut, der Hintergrund vom Galaterbrief ist ja, dass die gläubig wurden an Jesus, die Galater, aus heidnischem Hintergrund. Paulus kam zu ihnen und hat ihnen gesagt, ihr müsst nicht irgendwelche vielen Götter beschwören oder dieses oder jenes. Wenn ihr Vergebung eurer Schuld haben wollt, Verbindung mit Gott, vor Gott stehen könnt einmal, auch in Ewigkeit, das, was ihr braucht, ihr müsst erkennen, Gott sandte seinen Sohn auf diese Welt, Jesus Christus, all das, was euch trennt zwischen euch und Gott, eure Schuld und Sünde, nahm er auf sich. Er ist dafür gestorben, er hat sich dafür strafen lassen, Gott hat ihn vor den Toten auferweckt. Und jetzt geht's darum, dass ihr in dem Wissen, aus eigener Kraft kann ich nicht vor Gott bestehen, euer Vertrauen auf Jesus setzt. So euch an eure Brust schlägt, sozusagen bildlich, und sagt, Gott, sei mir gnädig, ich setze mein Vertrauen auf Jesus, er hat für meine Schuld bezahlt. Glaubt an Jesus, dass er für euch bezahlt hat. Und dann, wenn ein Mensch so in dieser Weise an Jesus glaubt, erkennt er, es der Sohn Gottes, erkennt er, ist für meine Sünden gestorben, erkennt er, hat die Kluft zwischen mir und Gott beseitigt am Kreuz. Wenn jemand so an Jesus glaubt, sein Vertrauen auf Jesus setzt, so sagt die Bibel, dass er in dem Moment, wo er bewusst so an Jesus glaubt, ewiges Leben empfängt. Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, sagt Jesus, ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ganz einfach. Wenn Gottes Geist die Augen öffnet und ein Mensch glaubt an Jesus. Und die Galater fanden zum Glauben an Jesus, setzten ihren Vertrauen auf ihn und sie waren so froh, dass sie jetzt Vergebung der Schuld hatten, ewiges Leben. Paulus sagt im Galaterbrief, ihr wart doch damals so glücklich. Und sie waren wirklich froh über Jesus, froh, den Glauben gefunden zu haben, froh, Frieden mit Gott zu haben, bis zu dem Punkt. Es gibt so oft im Christenleben bis zu dem Punkt. Die können unterschiedlich sein, die Punkte. Bei denen war es bei den Galatern bis zu dem Punkt, wo Leute kamen, die auch irgendwie an Jesus glaubten, aus dem Judentum kamen, aber Apostel Paulus war auch Jude. Und die sagten, es ist super, dass ihr an Jesus glaubt, aber um wirklich zum Volk Gottes zu gehören, müsst ihr euch beschneiden lassen wie die Juden. Und dann müsst ihr gucken, dass ihr das Gesetz Mose auch einhaltet. Opferung müsst ihr nicht mehr machen, okay. Aber ihr müsst schon noch die Feiertage, Festtage halten und auch sonst das Gesetz Mose. Sonst kommt ihr nicht in den Himmel. Und die Galater übernahmen das, glaubten das. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ihre Freude ging runter. Denn wenn du weißt, ich muss das Gesetz Gottes, war nun wirklich komplex, 613 Gebote und alles Mögliche, wenn ich das halten muss, um in den Himmel zu kommen und alles Mögliche noch, dann wird's eng. Und unter so einer Last kann die Freude nur weichen. Da kommt doch keine Freude auf. Und Paulus sagt einmal, wo ist eure Glückseligkeit? Und dann schreibt Paulus den Galaterbrief, um ihnen zu sagen, Leute, es gibt nicht die Botschaft Jesus und der Glaube an ihn allein. Ich sage nochmal, Römer 4, Vers 5. Dem, der keine Werke tut und dem glaubt, der den Gottlosen gerecht spricht, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ich habe das hier schon zwei, drei Mal erzählt, von daher mache ich das in zwei Sätzen zusammenfassen. Als ich glaubte an Jesus, als ich erkannte, er ist für mich gestorben, er ist für mich auferstanden, ich bin ja nicht christlich aufgewachsen und für mich war das dann, als diese Erkenntnis über mich kam, neu. Als ich das wirklich für mich glaubte, in dem Moment, da muss ich auch keine Zeit noch, da muss ich nicht noch irgendwie Stunden warten. Ich weiß noch, in dem Moment, als ich das glauben konnte, hatte ich Frieden mit Gott. War für mich sofort klar, jetzt hast du Frieden mit Gott. Ich habe nichts weiter getan. Ich habe bis zu dem Punkt noch keine Nachfolge Jesu gelebt. Ich wusste viele Gebote gar nicht von Gott. Wovor soll ich die heilen? Gar nichts. Aber ich wurde gerecht gesprochen in Gottes Augen, wie die Bibel sagt, gerechtfertigt. Ich stehe als Gerechter da, wo ich noch gar nichts gemacht habe. Darum sagt die Bibel, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt, wenn er an Jesus glaubt. Und natürlich, wenn man dann zum Glauben an Jesus kommt und entsteht neues Leben, dann fängt man an, nach Jesus zu fragen und dann fängt man auch an und versucht auch seine Wege zu gehen. Aber das ist die Folge. Aber in Verbindung mit Gott und gerecht werden tue ich, wenn ich an Jesus glaube. Und das, dann bist du gerecht gesprochen in Gottes Augen und du wirst doch niemals gerechter. Wie ich das immer schön sage, als ich vor 37 Jahren mit 18 Jahren frisch und munter, wie ich war, zum Glauben kam, das Gerechtsein, was ich vor Gott empfing, ich bin heute nicht gerechter von meiner Stellung vor Gott. Das ist die gleiche Gerechtigkeit, die ich habe, ist ein Geschenk vor Gott, die Stellung. Das muss man verstehen. So, und für jeden, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, wenn du hier sitzt, und ich denke, die meisten wird es so sein, und du sagst, ja, ich glaube an Jesus, dann musst du wissen, dieser Glaube hat dich in Verbindung mit Gott gebracht und hat dich in Gottes Augen gerecht gemacht. Es ist übrigens nicht gut, das habe ich im ersten Gottesdienst nicht gesagt, aber es fiel mir jetzt ein, ich werde das jetzt mal sagen. Manchmal sind Christen verunsichert worden, weil gesagt wurde, okay, du glaubst an Jesus. Und die sagen, ja, ich glaube echt an Jesus. Er ist gestorben, auferstanden. Und da wurde ihnen gesagt, okay, aber ist das ein Kopfglaube oder ein Herzglaube? Ist es ein Kopfglaube? Weil Kopfglaube bringt gar nichts. Nun möchte ich mal Folgendes sagen. Das kann man ganz schwer trennen. Wisst ihr, dass die Bibel das nur einmal unterscheidet, wenn es um Glauben an Jesus geht? Im Römer 10 wird einmal noch gesagt, wer mit dem Herzen glaubt, und da wird aber gesagt, und wer mit dem Munde bekennt. Da wird nicht Herz und Verstand unterschieden. Paulus will einfach nur sagen, das eine macht der Mensch mit dem Mund, er bekennt Jesus als Herrn, das andere glaubt er. Eben nicht mit dem Mund, halt mit dem inneren Herz. Das schließt aber den ganzen Menschen ein. Der Verstand ist keine Krankheit, die beseitigt werden muss. Muss man auch in christlichen Kreisen manchmal sagen. Ja, es ist so. Weil, die Leute sind schon verunsichert worden. Ja, ich glaube vielleicht nur mit dem Verstand. So denkt die Bibel gar nicht. Glaubst in dem Moment, wo jemand sein Vertrauen auf Jesus setzt, er ist der Erlöser, er ist für mich gestorben. Als ich damals glaubte, habe ich nicht Gedanken gemacht, ob mit dem Verstand, mit dem Herz. Ich glaubte es einfach. Und das langt. Und das hat schon so viele Christen verunsichert. Ja, habe ich mit dem Herzen vielleicht gar nicht richtig, vielleicht war es nur im Verstand und so weiter und so fort. Okay, das nur mal so. Wir dürfen es nicht zu kompliziert machen. Die Bibel macht den Glauben nicht kompliziert. So, Paulus sagt, ich schreibe euch mit großen Buchstaben. Vers 11, große Buchstaben bedeutet wahrscheinlich, mir war das so wichtig, was ich euch geschrieben habe. Der Galaterbrief. Heute würde man sagen, ich habe euch fettgedruckt geschrieben. Der Galaterbrief, wenn damals schon PCs gegeben hätte, zur Zeit von Paulus, schwer denkbar, aber angenommen, dann wäre der Galaterbrief vielleicht der einzigste in Fett gedruckt. Weil ich meine, er hat nur hier geschrieben, ich habe euch mit großen Buchstaben geschrieben. Um zu sagen, das ist mir so wichtig. Der Glaube an Jesus alleine bringt ihr Verbindung mit Gott, spricht dich in Gottes Augen gerecht. Halt daran fest und auf diesem Fundament baust du dein Leben auf. Man kann nicht auf einem unsicheren Fundament das Leben aufbauen. Es muss ein klares Fundament geben und dann kann ich Nachfolge leben, aber nicht umgekehrt, okay? Nächster Vers, Vers 12, sagt Paulus weiter, alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst. Nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi verfolgt werden. Schaut, die Judaisten, die zu den Galatern reinkamen, die haben ja gesagt, ich habe es euch schon gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen. Wenn ihr echt zu Gott gehören wollt, dann das muss kommen. Und dann noch all die anderen Sachen. Und Paulus sagt, wisst ihr, warum die das machen? Einmal, weil sie klar so denken, dass es so sein muss. Aber auch, weil sie wollen nicht um des Kreuzes Christi verfolgt werden. Weil die Judaisten wussten ganz genau, wenn wir das Kreuz Jesu so predigen wie Paulus, wird unsere jüdische Umwelt mit uns das tun, was sie auch mit Paulus getan haben, uns verfolgen. Denn Paulus predigte ja auch, dass der zum Glauben an Jesus gekommen ist, nicht mehr unter dem Gesetz Gottes ist, sondern unter der Gnade. Er ist nicht mehr mit dem Gesetz verbunden, sondern mit Jesus als lebendige Person. Mit anderen Worten, auch war Paulus klar, darum muss er, ist auch nicht gebunden an die ganzen Feiertage und Feste. Und das war für das Judentum damals ein Gräuel. Okay? Und darum hat Paulus auch Verfolgung erlebt. Und diese anderen haben gesagt, okay, wir predigen Jesus, aber wir predigen auch noch das Gesetz und all die anderen Sachen, dann kriegen wir keinen Ärger. Dann stehen wir passabel da vor der anderen, vor den Menschen. Schaut, und wir müssen als Christen auch immer aufpassen, dass wir nicht in die Situation kommen, dass man passabel dastehen möchte vor der Umwelt. Die Versuchung kennt jeder von uns. Ich habe gesagt, es gibt so ein intellektuelles Schämen, manchmal als Christen, in Deutschland auch, für den Glauben. Und diese Versuchung ist immer da, dass man passabel dastehen möchte und so von der Gradlinigkeit des Schlichters des Evangeliums, wenn es mal drauf ankommt, irgendwie so ein wirbelloses Weichtier in dem Moment wird. Wenn jemand mit dir spricht und sagt, du glaubst doch nicht wirklich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und dann ist die Gefahr, dass wir Christen einmal, da wir ja nicht dumm wirken wollen oder unintellektuell sagen, ja, doch schon. Man will passabel wirken. Und ich habe es im ersten Gottesdienst gesagt, das Beste, was wir lernen müssen als Christen in so Situationen, wenn jemand dich so fragt, in der Weise in Gegenangriff zu gehen. Nicht lieblos, aber eher den anderen Menschen zum Fragen zu bringen. Eher zu sagen, du glaubst es nicht oder was? Glaubst du ehrlich nicht, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat? Du glaubst, das ist Zufall oder was? Wie peinlich ist das denn? Wir müssen mal rauskommen aus dieser Verteidigungsecke. Ja, Entschuldigung, ich bin Christ, pardon. Ja, ich glaube an die Bibel. Ja, tut mir leid. Sondern wie peinlich ist denn das zu glauben, allein zu glauben, dass diese Welt aus Zufall entstanden ist, was viele Menschen immer noch glauben. Wie peinlich ist denn das? So einfältig kann man doch nicht sein. Das Leben ist so komplex. Schaut, ich spreche zu euch. Ihr sitzt hier als lebendige Menschen gegenüber. Das ohne einen Schöpfer. Wer kann denn sowas glauben? Und wir müssen nochmal hier ein bisschen aus dieser peinlichen Hinterhofecke raus und eher den Leuten sagen, hey, du sollst dich eigentlich schämen. Du musst nicht ganz so sagen, aber schon mal so immer aus diesen defensiven Entschuldigung, pardon, ich bin Christ, ja, ne? Okay. Und das ist die Gefahr, oder wenn Leute sagen, aber hör mal zu, aber das glaubst du doch nicht, dass es sowas wie eine Hölle gibt. Ist doch mittelalterlich. Das kannst du doch nicht glauben, oder? Und wie schnell rutscht man dann vielleicht in irgendwas Wabbeliges rein, anstatt zu sagen, du pass mal auf, doch, ich glaube das. Und dann kannst du auch ein gutes Gespräch führen, weil das zum Beispiel ein Thema ist, wo es heiß wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Versteht ihr? Aber sie wollten sich nicht, sie wollten passabel von der Umgebung sein und haben darum nicht dem vollen Glauben gepredigt dazu gestanden. Und wir dürfen das lernen, dass wir das als Christen nicht übernehmen. Und dann sagt er nicht einmal die, die das Gesetz euch predigen, halten das Gesetz. Sie wollen sich nur eures Fleisches rühmen. Das ist auch ganz typisch. Alle, die den Galatern gepredigt haben nach Paulus, haben das ja alle selbst nicht eingehalten. Das haben die nicht geschafft, weil es kein Mensch komplett schafft, das Gesetz zu halten. Aber sie haben es dann trotzdem gepredigt. Und ein Grund war, sie wollen sich eures Fleisches rühmen. Das heißt, sie wollten gerne der jüdischen Umgebung zeigen, schaut mal, wir haben schon wieder 10 beschneiden lassen. Schaut mal, wie viele Bekehrte wir haben. Alle durch die Bank beschnitten worden. Das heißt, ihres Fleisches rühmen. Sie wollten gut dastehen. Und da muss man immer gucken, auch als Christ, im neutestamentlichen Sinne, dass man nicht irgendwie, um gut dazustehen, gewisse Dinge zeigt im christlichen Leben. Ich sage das immer so. Ich habe immer Schwierigkeiten, wenn manche Evangelisten sagen, ich habe da gepredigt, und 100 Leute haben sich bekehrt, zum Glauben gekommen. Damit meinen die meist, bei so einem Aufruf zum Glauben, wer will, kann nach vorne kommen, da sind 100 Menschen nach vorne gekommen. Meist waren es auch keine 100, das wird meist aufgerundet. Und dann weiß ich auch nicht, ob das sich 100 bekehrt haben. Das weißt du, ist nach einer gewissen Zeit, was wirklich passiert ist bei den Menschen. Aber das ist eine Gefahr, dass man sich so rühmen möchte. Und das sagt Paulus, das wollten die machen. Und dann sagt Paulus diesen Satz, von mir, und jetzt wird das ganz wichtig, jetzt kommen wir so zum Kern, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Paulus sagt, ich rühme mich nicht irgendeiner eigenen Kraft, irgendeiner eigenen Frömmigkeit, irgendeinem eigenen Tollsein, wenn es darum geht, vor Gott zu bestehen. Ich rühme mich alleine dessen, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Ich habe keinen anderen Ruhm, sagt er. Ich habe nichts anderes, wo ich sage, damit kann ich vor Gott bestehen. Der alte Prediger Charles Haddon Spurgeon, kennen glaube ich viele, ne? 1850 gewirkt, man nennt ihn so den König der Prediger. Er hat gesagt, wenn ich mal in den Himmel komme, und es gibt ja auch für den Dienst, es gibt ja auch Lohn und egal, wenn ich mal in den Himmel komme, ich werde meine Krone nirgendwo anders hinlegen können als nur vor den Füßen Jesu. Nur er hat gemacht, dass ich hier oben bin, weil er hat am Kreuz für alle meine Schuld bezahlt. Und alleine das rechtfertigt mich, nichts anderes. Und Paulus sagt, er rühmt sich nur im Kreuz. Und er sagt, durch das Kreuz habe ich ein neues Leben, ich bin in einer vollkommen neuen Position, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Schaut mal, Jesus, ich habe es im ersten Gottesdienst auch so gesagt, dass als Jesus auf die Erde kam, sein Leben hier auf Erden, wo ist das geendet? Am Kreuz. Er ist begraben worden, dann ist er auferstanden. Und als er auferstanden ist, er kam nie wieder so zurück oder er wird auch nie wieder so zurückkommen, wie er war, als er auf Erden war. Sein Leben, wie er es hier kannte, endete am Kreuz. Und als Johannes ihn einmal sieht in der Offenbarung, der Apostel Johannes, als schon verherrlicht, also nach der Auferstehung, er sagt, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Warum? Weil er war in einer ganz anderen Art jetzt da. In der Verherrlichung Gottes, voller Kraft, voller Licht, voller Herrlichkeit Gottes, alles strahlte. Und Apostel Johannes konnte nicht mehr auf den Füßen stehen bleiben. So, das heißt, Jesus ist in eine vollkommen neue Position oder vielleicht auch in seine alte, wie auch immer, seit dem Kreuz. Jetzt müsst ihr gut zuhören. Der Römerbrief sagt sehr klar, Römer 6, alle, die an Jesus glauben, alle, die zu Jesus gehören, haben so eine ähnliche Geschichte. Da heißt es doch, ihr seid als Gläubige mit Jesus gekreuzigt und mit Jesus auferstanden. Hast du schon mal gelesen? Beim Taufseminar sprechen wir oft darüber. Der alte Paulus oder der alte Christoph ist mit Jesus gekreuzigt worden und ich bin mit Jesus auferstanden. Seine Geschichte ist meine Geschichte. Und der Paulus verstand das und er wusste, er ist jetzt in einer ganz neuen Position vor Gott. Er ist ein neues Geschöpf. Und er sagt es so, er drückt es einmal so aus. Durch das Kreuz ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Und das ist ganz wichtig, wenn man als Christ mit Gott leben möchte und auch erleben möchte, wie man Sieg über Sünde hat, ich sage das mal so, muss man verstehen, mir ist die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Was heißt das? Wenn er sagt, die Welt ist mir gekreuzigt, sagt er damit, die Welt ist für mich tot. Sie ist für mich gekreuzigt. Was meint er damit? Meint er Folgendes damit? Wenn er am Bodensee spazieren geht, im schönen Bodolz, wo ich wohne. Genau. Und er geht da schön wandern, wir haben uns das echt schön, und er geht einen schönen Wanderweg und er sieht ein Gänseblümchen. Ist das dann für ihn gekreuzigt? Die Welt ist ihm ja gekreuzigt. Ne? Beachte er das gar nicht und sagt, das ist für mich tot. Und natürlich nicht. Oder heißt, die Welt ist für mich gekreuzigt, alles Schöne, was es auf der Welt gibt, das genieße ich gar nicht mehr. Ja, ich bin eingeladen irgendwo, derjenige macht ein super Essen und ich sage, hey, das Essen ist mir gekreuzigt. Ich esse es zwar, aber genießen werde ich es nicht, weil die Welt ist mir gekreuzigt. Den würde ich nie wieder einladen. Sondern wenn er davon spricht, die Welt ist gekreuzigt, dann meint er das, was die Bibel mit Welt sagt. Im ersten Johannesbrief wird die Welt in dreifacher Weise beschrieben. Das Wesen der Welt ist ihm gekreuzigt. Und der Apostel Johannes sagt einmal so, was das Wesen der Welt ist. Er sagt, das Wesen der Welt ist, ich erkläre das gleich, ist Lust des Fleisches, Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Und Paulus sagt, diese Dinge sind für mich gekreuzigt. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Was meint er damit? Bei Lust des Fleisches, so dachte man im Mittelalter auch früher in der Kirche, man dachte immer, die Lust des Fleisches ist alles, was mit Sexualität zu tun hat. Das ist natürlich Unsinn. Es kann damit zugehören, wenn Sexualität gelebt wird, wo es nicht in Gottes, wie Gott das nicht möchte, dann gehört das auch dazu. Aber natürlich ist es nicht Sexualität. Sonst wäre ja keiner von uns hier. Oder es gehört ja zum Leben dazu. Aber wenn er sagt, die Lust des Fleisches meint, er sagt, dass das Fleisch, die widergöttliche Art im Menschen wird Fleisch bezeichnet. Paulus sagt, diese widergöttliche Art, die Gott widerstrebende Art, die immer was anderes will, als Gott will und sein Wort, die ist für mich gekreuzigt. Ich bin mit Jesus gestorben, die ist für mich gekreuzigt. Und natürlich wurde er auch angefochten, aber ich glaube, er war schon ziemlich weit so fortgeschritten im Glauben, dass er merkte, ich kann da immer wieder ein deutliches Nein zu sagen, wenn in mir Dinge kommen, wo ich weiß, das gehört zur Gott widerstrebenden Art. Und er hat gewusst, ich bin dem gekreuzigt. Das ist eine breite Palette. Dann die Lust der Augen. Schaut, viele Dinge in dieser Welt, auch an unguten Dinge, geschehen dadurch, weil der Mensch sich nur von den Augen leiten lässt und nicht von dem, was richtig und dran ist. Ganz simple Beispiel. Die meisten Ehebrüche, die passiert sind, sind durch Lust der Augen entstanden. Da läuft ein Ehemann durch Leben und sieht eine andere Frau und denkt, Mensch, das wär's doch auch. Und er folgt einfach dieser Lust. Anstatt der Wahrheit zu folgen, was richtig ist, was dran ist, er folgt dem und das Dilemma kommt. Menschen sind hochverschuldet. Wisst ihr, warum Menschen zum Teil hochverschuldet sind? Es gibt unterschiedliche Gründe. Die meisten Menschen oder viele sind hochverschuldet, weil sie die Welt geliebt haben. Und zwar Lust der Augen. Sie haben nicht geguckt, was ist möglich, sondern sich von dem leiten lassen, was man sieht. Der Pastor, mit dem ich in Hamburg zusammen war, der kam aus Kasachstan, also ehemaligen Russland, und Russlanddeutscher, und der ist recht einfach aufgewachsen. Und er sagte mir, wir wohnten in einer Gegend in Hamburg, wo ein ganz tolles Einkaufszentrum war, ein ganz schickes Alstertal-Einkaufszentrum. Wenn ihr mal im Norden in Hamburg seid, geht da hin, super Einkaufszentrum. Aber geht da hin, die Welt gekreuzigt, okay? Weil er sagte mir Folgendes: Christoph, immer wenn ich ins Einkaufszentrum gehe, weiß ich, was mir fehlt. Interessant, ne? Immer wenn ich da reingehe, weiß ich, was mir fehlt. Heute ist vielleicht aber so bei manchen, immer wenn ich im Internet rumsurfe, weiß ich, was mir fehlt. Sowohl vielleicht als Partner, aber auch vielleicht vom Materiellen. Und Paulus sagt ja nicht, dass man nicht Schönes genießen soll. Das Problem ist nicht, dass man sich was Schönes kauft oder genießt, aber man muss schon ehrlich zu sich selbst sein, und als Christ hast du auch hier dieses innere Lot vom Geist Gottes, wo du spürst, hey, das ist jetzt einfach nur Lust der Augen, da ist jetzt eine Gier hinter, die ist unnötig. Oder es muss jetzt nicht sein, oder es kann man jetzt nicht, man kann da kein Gesetz draus machen. Man spürt, jeder spürt es subjektiv, die Sache solltest du jetzt nicht kaufen, muss nicht sein. Nochmal, es heißt nicht, dass ich irgendwas schön finde und ich mag es und möchte es genießen, das kann nur jeder für sich selbst sagen. Wo er spürt, das Wort eigentlich ist der Schlüssel. Eigentlich sollte ich es nicht kaufen. Eigentlich sollte ich es nicht machen, dann eigentlich tu es auch nicht. Und wenn Paulus sagt, mir ist die Welt gekreuzigt, dann sagt er, auch diese Augenlust darf von sich bestimmen lassen, ich bin mit Jesus gekreuzigt worden, habe da ein deutliches Nein dazu. Und dann der Hochmut des Lebens, die Prahlerei, die der Mensch in sich hat, was ich bin, was ich habe, was ich kann. Er sagt, da mache ich nicht mit. Und das können wir von Paulus lernen. Wenn du zu Jesus gehörst, du bist mit Jesus gekreuzigt und auferstanden, glaub das. Und du musst kein Sklave sein von den allen möglichen falschen, sündigen Trieben oder Wünschen. Herausgefordert wirst du immer sein, bloß du musst kein Sklave davon sein. Du musst nicht von der Lust der Augen dich leiten lassen. Und da du durchs Kreuz erlöst bist, lass die Prahlerei des Lebens. Okay? Das ist, was Paulus gelebt hat. Und das war sein praktisches Leben. Aber gleichzeitig war er auch in einer vollkommen neuen Position durch Jesus. Er war ein neues Geschöpf und jeder, der zu Jesus gehört, ist ein neues Geschöpf. Ich sage das immer gern so, wenn ich zu Jesus gehöre, zum Glauben an Jesus gekommen bin, in Gottes Augen, der Mensch, der ich vorher war, bin ich nicht mehr. Ich heiße immer noch Christoph, ja, ich sehe immer noch gleich aus, aber in der unsichtbaren Welt bin ich nicht mehr ein verurteilter Sünder aufgrund meiner Schuld, sondern ich bin ein Kind von Gott. Ich habe eine vollkommen neue Position. Die alte Position ist für immer vergangen. Verdammnis liegt hinter mir. Ich habe jetzt ewiges Leben. Ich bin vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich habe eine vollkommen neue Position. Und Gott hat auch ein neues Herz mir gegeben. Übrigens, neue Position heißt nicht, das wird manchmal bei Christen falsch verstanden. Manchmal sagen Leute, ja, ich gehöre zu Jesus, ich bin ein neuer Mensch. Stimmt. Das heißt aber nicht, dass Dinge, die in deinem Leben passiert sind, auch oft, sagen wir Menschen, wenn Menschen Traumas erlebt haben, dann werden die Traumas im Normalfall nicht weg sein mit der Bekehrung. Deine Position ist neu. Du bist Kind Gottes, kein Sünder mehr. Jesus lebt in dir. Aber viele seelische Deformationen, die du bekommen hast, die sind trotzdem noch da. Muss man unterscheiden. Manchmal wird Leuten gesagt, die mit irgendwelchen Sachen zu kämpfen haben, hey, du bist doch neu, vergiss es. Vielleicht braucht er Seelsorge. Okay? Ganz wichtig. Aber du bist ein neues Geschöpf und wenn wir zu Jesus gehören, wir haben neue Wünsche, neue Sehnsüchte. Wir sehen Gott anders, wir sehen die Bibel anders. So war es ja auch in meinem Leben. Ich denke, wenn man christlich aufwächst und auch wirklich zu dem Punkt kommt, wo man sagt, da habe ich echt zum Glauben an Jesus konkret gefunden, kann man es vielleicht nicht immer so deutlich sagen. Und dennoch, jeder, der zu Jesus gehört, kennt diese Sehnsüchte und Wünsche, mal stärker, mal schwächer, mit Gott reden zu wollen. Er kennt das, was es bedeutet, in Anbetung vor Gott zu stehen, ihn zu preisen. Er merkt, da bewegt sich was in mir. Er hat neue Verlangen zum Teil, nach Gottes Willen zu leben, auch wenn es nicht immer so klappt und so weiter und so fort. Ich weiß das, als ich gläubig wurde, ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, und mein Freund ist ja vor mir gläubig geworden. Wir sind beide ja angesprochen worden auf der Straße, bei so einem Straßencafé, mit zu dieser Gemeinde eingeladen worden. Mein Freund hat sich vor mir bekehrt, ist vor mir zum Glauben an Jesus gekommen. Per hieß er. Mir fällt gerade ein, Per höre ich nie hier im Süden. Per heißt niemand hier, ne? Also Per mit Doppel-E, gell? Fällt mir jetzt, es gibt kein Per hier, gell? Doch gibt's, okay. Und der ist vor mir zum Glauben gekommen, er war auf so eine Freizeit. Und ich weiß noch, das war ungefähr 1-2 Monate, bevor ich zum Glauben kam. Er kam zurück und sagte, Christoph, ich bin jetzt auch gläubig an Jesus und so weiter und so fort. Und ich habe zu ihm gesagt, Per, ich werde niemals gläubig. Ich mache das nicht, ich bekehre mich nicht. Und wisst ihr warum, was ich gesagt habe? Weil die Geschichte hier, wie die Christen, wie die Bibel das sieht, kein Sex vor der Ehe, da mache ich nicht mit. Habe ich gesagt. Also, das mache ich nicht. Ich war 18, okay? Die Hormone, gell, das ist ja dann so. Und jetzt ist es interessant. Ich bin dann, sagen wir mal, zwei Monate später, habe ich zum Glauben an Jesus gefunden, wurde es mir real, was er für mich am Kreuz getan hat. Und ich habe nichts weiter getan. Ich weiß noch den Moment, ich glaubte, was er mich getan hat. Und in dem Moment wusste ich, jetzt bin ich angenommen bei Gott. Und gleichzeitig entstehen dann eben neue Wünsche, neue Sehnsüchte. Man kriegt ein neues Herz. dann habe ich angefangen, Leuten von Jesus zu erzählen. Und dann auf einmal dieses Gebot, zum Beispiel auch, wie Gott möchte, wie seine Kinder leben. Hey, Sexualität gehört in die Ehe. Dieses Gebot auf einmal war jetzt nicht eine Sache, wo ich sage, also das ist ja sowas Bescheuertes, da mache ich niemals mit. Sondern ich wollte jetzt so leben. Und durch Gottes Gnade ging es dann auch. Aber jetzt, das heißt ja nicht, dass man in diesem Bereich nicht Kämpfe hat, aber ich wollte dann so leben. Und ich weiß das am Anfang meines Glaubens so, die Bibel hat ja viele Briefe von Apostel Paulus und Petrus und am Ende der Briefe stehen immer, in den deutschen Bibeln steht immer Schlussermahnungen. Da steht immer an die Christen so, wie sie sich verhalten sollen in Gottes Reich, um Gott zu gefallen. Und ich habe nur die Schlussermahnung gelesen. Stell dir mal vor, zwei Monate vorher habe ich gesagt, lass mich in Ruhe mit irgendeiner Ermahnung aus der Bibel. Lass mich bloß in Ruhe damit. 2 Monate danach habe ich nur noch die Schlussermahnung gelesen, weil ich das wissen wollte. Aber ich war nicht unter einem Druck in dem Moment, auch wo ich merkte, Mensch, das lebe ich noch nicht so, weil ich ja nicht unter Gesetz bin, sondern unter Gnade. Aber etwas Neues ist geschehen. Und wenn du zu Jesus gehörst, du hast eine vollkommen neue Position. Du bist in Gottes Augen gerecht. Du bist nicht mehr in der Stellung eines Sünders. Du hast auch neue Wünsche und Sehnsüchte. Und man muss lernen, denen nachzugehen. Und wenn man denen nachgeht, dann wird der innere Mensch auch stark. Ich habe auch als Christ erlebt, wie manche Dinge in mir zurückgingen. Es gingen Zeiten in meinem Glaubensleben, wo manche Dinge auch enorm wieder zurückgingen. Und du musst diesen neuen Wünschen, Sehnsüchten nachgehen und dann wachsen sie auch. Das Ulkige ist ja, und damit schließe ich jetzt, weil die Zeit rum ist. Das Ulkige ist ja, in dem geistlichen Bereich ist es so, in dem Sinne wird man nicht satt. Aber, und du kriegst Hunger, desto mehr du hast. Ich vergleiche das mal so. Bibellesen sagt mir dann mehr und auch den Wunsch nach Bibellesen entsteht dann wieder mehr, wenn ich anfange zu lesen. Kennt ihr sowas? Und dann merke ich, Mensch, das tut mir doch gut und das hilft mir. Im Essen ist es so, so mehr ich esse, dann bin ich irgendwann satt. Okay, ich kann jetzt 2 Portionen Lapskaus zum Beispiel, mit das Beste, was es gibt auf Gottes Erdboden, mit Spiegelei und noch vielleicht Matjes drauf. Aber dann ist Schluss. Aber wenn ich Gottes Wort gelesen habe, natürlich kann ich auch mal sagen, das merkt man jetzt, ich habe jetzt auch das, was ich brauche. Aber am nächsten Morgen denke ich, hey, das war so gut. Beziehungsweise der Hunger kann wachsen. Und ich möchte dich ermutigen für dein geistliches Leben. Geh diesen neuen Sehnsüchten nach, die Gott reingelegt hat in jeden Christen. Lass sie nicht verebben und dann werden sie auch stärker. Geh ihnen immer nach und dann ebbt das neue Leben nicht. Okay? Paulus schließt den Galaterbrief, ich sage es jetzt so, mit diesem Satz: In Zukunft mache mir niemand mehr Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Was meint er damit? Ich hatte auch im ersten Gottesdienst so gesagt, das ist nett ausgedrückt. Die Bibel ist manchmal so in der Sprache, wo es einfach nett klingt, aber da steckt schon ziemliches Genervtsein von Paulus hinter. Zum Beispiel als Paulus und Barnabas sich richtig stritten in der Bibel, 2 Apostel, da heißt es, sie gerieten aneinander. Sie gerieten hart aneinander, das hieß ja noch. Aber trotzdem, die haben sich richtig, richtig gezofft über einen Konflikt, den sie hatten. Und Paulus sagt eigentlich Folgendes: Ihr lieben Galater, ich habe euch das Evangelium gepredigt und ihr wisst doch, allein der Glaube, allein die Gnade rettet euch. Und darum wart ihr auch damals froh, habt ihr euch gefreut, als ihr zum Glauben kam. Als die Gesetzesprediger kamen, habt ihr eure Freude verloren. Weil wer kann das schon alles einhalten? Und er sagte, ich habe es euch im ganzen Galaterbrief, ich habe es euch früher gepredigt, ihr seid drauf reingefallen, jetzt habe ich euch neu gepredigt in 6 Kapiteln. Bitte macht mir keiner mehr eine Mühe mit einem falschen Gesetzesevangelium. Bitte macht mir keine Mühe mehr, ich habe jetzt diesen ganzen Brief geschrieben, jetzt langt's. Das will er denen sagen. Aber das, was ermutigend ist drin, er sagt uns damit, der du zu Jesus gehörst, die Botschaft der Rettung durch Jesus allein, durch Gnade und Glauben allein, halt das fest, lass dir nicht mehr, das dir nicht mehr wegnehmen, mach Paulus keine Mühe mehr damit. Der ist zwar jetzt im Himmel, aber vielleicht würde ihn das immer noch Mühe machen, wenn er es sonst sieht. Okay? Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, weil sie uns rettet ohne Verdienst. Und dann kann ich anfangen, Jesus nachzufolgen und nicht umgekehrt. Sonst klappt das nicht. Okay? Punkt. Amen.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!